Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Hermann Nitsch, vom Grafiker zum Aktionskünstler, vom angefeindeten, geschmähten Avantgardisten zum anerkannten, mit dem großen österreichischen Staatspreis ausgezeichneten Künstler, der Orgien-, Mysterien-, Theaterspieler. Er ist gestorben. Wir werden gleich an ihn erinnern. Außerdem sprechen wir über eine Vortragsreihe zur Geschichte der Ukraine, die heute auf Twitter gestartet wurde, und über den Dokumentarfilm zum Aufstieg und Fall des US-Modeunternehmens Abercrombie & Fitch. Hermann Nitsch, der österreichische Aktionskünstler, er hat für viele Schlagzeilen gesorgt. Seine Kunst war radikal, intensiv, plakativ und auch provokant. Jetzt ist der Maler und Performance-Künstler im Alter von 83 Jahren gestorben. Bevor ich gleich mit seiner Biografin Danielle Spera spreche, öffnet uns Florian Haas das Universum Hermann Nitsch. Zunächst hören wir den Künstler selbst.
Ich habe als Nitsch was geleistet und möchte auch gerne Nitsch gerufen werden.
Geleistet hat er was, in der Tat. Der frühe Wunsch, Kirchenmaler zu werden, bleibt ein kurzer Wunsch. Seine Arbeit als Gebrauchsgrafiker im Technischen Museum in Wien beendet er zugunsten der Provokation des Neuen, des Tabubruchs. Bei ihren Schüttbildern verteilen Nitsch und andere Vertreter des neuen Wiener Aktionismus Farbe, viel Farbe, oft ist es rote, direkt aus Behältern in üppigen Mengen auf große Flächen. Doch sie gehen noch weiter, arbeiten auch mit Blut, Tierkadavern.
Ich wollte eigentlich immer intensive Kunst machen. Und intensive Kunst hat zu allen Zeiten provoziert, automatisch. Darüber habe ich mir nicht den Kopf zerbrechen müssen. Aber ich sage so, vielleicht kann ich da gleich. Ich will große, konzentrierte Kunst haben, ungezuckert wie der Wein.
Doch das schmeckt nicht allen. Nitsch wird in den 60er Jahren angefeindet, liegt ständig im Clinch mit den Behörden, kommt vor Gericht, wird sogar inhaftiert, flüchtet 1968 nach Bayern. Der Erfolg zieht mit, beziehungsweise reist mit Nitsch um die Welt. Ein wichtiger Stopp, 1972, die Documenta in Kassel. Ein Rastloser.
Das hängt damit zusammen, dass man auch gegen die Faulheit ankämpfen muss. Aber haben sie dann durchgerungen, dann macht es immer große Freude.
Einige Jahre später die Rückkehr nach Österreich, genauer nach Niederösterreich. Das Schloss Prinzendorf wird sein wichtigster Wohn- und Schaffensort. Große Ausstellungen, mehr Akzeptanz. 1984 der Österreichische Kunstpreis für bildende Kunst. Seine ausdrucksstarken Bilder erzielen hohe Preise. Dennoch Kritik, Proteste und Unverständnis bleiben Wegbegleiter. 1998 etwa, als er über 6 Tage lang sein Orgien-Mysterien-Theater inszeniert, Musik, Texte und anarchische Kunst in Niederösterreich zusammenbringt.
Ich würde appellieren auch an den Herrn Nitsch und seine Gespielen unter Anführungszeichen. Sie sollen doch dieses wirkliche Spektakel endlich beenden.
Erst im vergangenen Jahr sorgt der Mann, der mit langem Bart, Hut und schwarzer Kleidung auch eine Ikone seiner selbst geschaffen hat, mit einer umstrittenen Live-Malaktion für Aufsehen in Bayreuth bei den Festspielen. Ein Lebenstraum geht in Erfüllung, ein letztes Highlight.
Florian Haas über das Leben und Wirken von Hermann Nitsch, der im Alter von 83 Jahren gestorben ist. Der Künstler Erwin Wurm war mit Hermann Nitsch befreundet und hat heute am Nachmittag hier im Deutschlandfunk Kultur Folgendes gesagt.
Er hat unserer Zeit den Spiegel vorgehalten. Er hat eben eine Methode angewandt, die den Menschen schon sehr nahe gegangen ist und die auch in gewisser Weise auf den Kern des Menschen zurückgekommen ist. Also der Mensch ist ein grausames Wesen, sieht man jetzt wieder und hat man die ganze Geschichte hindurch gesehen. Wir Bürger der westlichen Welt, der westlichen Demokratien sind ja verwöhnt und haben quasi das Schlechte, das Böse, den Krieg, das Brutale immer weggedacht und sozusagen ausgeschlossen. Und das kam jetzt auch wieder. Und Hermann hat immer in dieser Metaphorik auch gearbeitet. Das war erst einmal die katholische Kirche, sein Aktionstheater kommt ja vielleicht auch aus dem Mithra-Kult, das aus dem Griechischen kommt. Und ja, er hat dieses Grenztum der Menschheit immer wieder aufgezeigt und dafür ist er auch angefeindet worden.
Erwin Wurm, der Künstlerkollege von Hermann Nitsch. Aus Miami zugeschaltet ist nun Danielle Spera. Sie ist die Direktorin des Jüdischen Museums in Wien und hat 2018 eine Art Biografie, einen Gesprächsband mit Hermann Nitsch herausgebracht. Und sie ist jetzt am Telefon. Frau Spera, guten Abend.
Guten Abend.
In diesem Schloss in Niederösterreich, von dem wir gerade schon gehört haben, da hat er also gewohnt und gearbeitet in Prinzendorf. Dort hat Nitsch also auch sein Orgien-Mysterien-Theater gefeiert. Was gab es denn da zu erleben?
Sein Werk ist einfach ein Gesamtkunstwerk. Es ist Musik, es ist Tanz, es ist die Schönheit, es ist aber auch das Archaische, das Wilde, das Brutale im Menschen. Also er war ein unglaublicher Humanist und ein sehr wissender Mensch. Ja? Und all das hat er in seiner Arbeit vereinigt und das haben viele Menschen nicht verstanden, weil es sehr radikal war. Und man musste sich wirklich mit seiner Arbeit intensiv auseinandersetzen. Und wenn man das getan hat, hat man ganz, ganz tiefe Erlebnisse gehabt.
Blut, Gedärme, Nacktheit, das ist ja elementar archaisch. Wollte denn Nitsch provozieren oder hat er einfach in Kauf genommen, dass er mit seinen Aktionen polarisiert, dass er die Menschen verunsichert und auch empört hat?
Er hat das selbstverständlich in Kauf genommen. Er wollte darauf aufmerksam machen, was das Leben alles in sich birgt. Und das Leben birgt wunderschöne Seiten in sich, aber auch das Wilde, das Brutale, auch das ist menschlich. Das wollte er in seiner Gesamtheit zeigen. Er war sehr von den Religionen beeinflusst, vom Opferkult. Er war ein unglaublich wissender Mensch. Er hat sich mit Religionen, mit der Philosophie, mit der griechischen Mythologie auseinandergesetzt und war in jedem dieser Bereiche ein wirklicher Spezialist und Experte. Man konnte sich mit ihm da ganz tief unterhalten und auch auseinandersetzen.
Ich habe ein solches Orgien-Mysterien-Theater 1988 selbst in Prinzendorf erlebt und fand faszinierend, wie Nitsch dann am späten Nachmittag mit dem ganzen Tross durch die nahen Weinberge von Station zu Station gezogen ist und jeder gehörig auch Wein getrunken hat. Er kam mir davor wie so ein barocker, gütiger Schlossherr mit einem beschwingt beschwipsten Hofstaat. War er denn, Prospera, bei allem Blut und Wunden auch ein im Kern weicher, sensibler Mensch?
Er war ein äußerst sensibler Mensch. Es waren eben die Menschen um ihn herum. Es war das ganze Spektrum des Lebens ihm wichtig. Er war ein unglaublicher Humanist. Er war ein Tierliebhaber im wahrsten Sinn des Wortes. Und deshalb hat ihn das auch getroffen, dass er sozusagen auch als jemand, der Tiere misshandelt, gegolten hat. Denn er war genau das Gegenteil. Und muss auch festhalten, dass bei seinem Orgien-Mysterienspiel nach der Opferung eines Tieres auch alles, das gesamte Fleisch gegessen wurde. Also es wurde nichts weggeworfen. Und das war ihm auch ganz wichtig, diese Heiligkeit des Opferns eines Tieres mitzunehmen und mitzutransportieren. Für mich war das ein so wichtiger Aspekt in meinem Leben, dass ich aufgehört habe, Fleisch zu essen. Das war für mich ganz eine wichtige Erfahrung. Und ich bin wirklich tief betroffen. Er war ein ganz enger Freund von mir. Ich durfte ihn jetzt auch noch im Spital besuchen und konnte mich von ihm verabschieden. Das war für mich ganz essentiell.
Vom Grafiker zum Aktionskünstler, vom angefeindeten, geschmähten Avantgardisten zum anerkannten und mit dem großen österreichischen Staatspreis ausgezeichneten Künstler. Im Rückblick betrachtet, war das für Sie sowas wie ein geradliniger Weg?
Eigentlich gar nicht. Ja. Also die Wiener Aktionisten, und da war er also einer der wichtigen Protagonisten, waren die radikale Bewegung der österreichischen Kunst ab den 1960er Jahren. Er ist seinem Weg immer treu geblieben. Er wurde dafür auch ins Gefängnis gesteckt. Er wurde angefeindet, eigentlich von Boulevardmedien auch bis zum Schluss. Und wenn man jetzt liest in manchen Nachrufen, so heißt der Blutprofessor ist gestorben, dann ist das noch nachträglich, also sozusagen eine Schwerung für ihn. Und das finde ich nicht in Ordnung. Er ist sich selbst immer treu geblieben. Er hat seine Kunst ganz konsequent verfolgt über viele Jahre hinweg und das hat ihn auch ausgezeichnet.
Im Alter von 83 Jahren ist der österreichische Aktionskünstler Hermann Nitsch gestorben. Daniel Smera war das, die Direktorin des Jüdischen Museums in Wien. Sie hat eine Biografie, ein Gesprächsband mit Hermann Nitsch herausgebracht und wir haben das Gespräch aufgezeichnet. Frau Smera war in Miami und wir bitten, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Täglich die Bilder vom Krieg in der Ukraine, Bombenterror und Zerstörungen, verstörte Menschen, Frauen und Kinder auf der Flucht. Jetzt, so heißt es, habe eine neue Phase des Krieges begonnen. Gerade die vergangenen Ostertage mit den Ostermärschen haben gezeigt, wie wichtig es ist, nicht nur konkret über den Krieg in der Ukraine nachzudenken, sondern auch allgemein über Krieg und Frieden, über Gewalt und Gegengewalt, über Pazifismus und die alte Forderung, Frieden schaffen ohne Waffen. Wir wollen heute noch einmal den Blick lenken auf Belarus 2020, die gefälschte Wiederwahl von Alexander Lukaschenko, die großen Proteste dagegen, der massive Einsatz von Gewalt gegen die Demonstrierenden. Und wir fragen, wie hat sich das Land seitdem entwickelt? Welche Möglichkeiten gab und gibt es für die Aktivistinnen und Aktivisten? Das war das Thema einer Veranstaltung am Abend im Theater Hebbel am Ufer in Berlin. Fortschreitende Revolution zwischen Praxis und utopischen Horizonten. Der Auftakt zu einer ganzen Reihe mit dem Thema Belarus. Daran teilgenommen hat auch die belarussische Philosophin und Feministin Olga Sparaga. Und sie ist nun zugeschaltet. Frau Sparaga, guten Abend.
Guten Abend.
Der Krieg in der Ukraine beherrscht die Schlagzeilen. Vom Leben in Belarus ist zumindest in den deutschen Medien zurzeit nicht so viel zu hören. Was beschäftigt denn die Menschen dort? Gibt es noch so etwas wie eine kritische Öffentlichkeit?
Ja, über die kritische Öffentlichkeit ist schwierig zu sagen, weil Belarusinnen unter der starken Kontrolle von Regime Lukaschenko immer noch bleiben. Die Festnahmen von Leuten gehen weiter, die Prozesse gehen weiter und die Leute werden bis jetzt für die Proteste im Jahre 2020 verurteilt und verfolgt vom Regime. Überall an den Universitäten, bei verschiedenen professionellen Kollektiven, nicht nur in Minsk. Aber die Belarusinnen sind auf der Seite der Ukraine. Das zeigen die soziologischen Forschungen. Vor dem Krieg haben sie das gezeigt. Jetzt ist die Zahl, Mehrheit der Belarusinnen, diese Zahl noch größer geworden. Und eigentlich versuchen Belarusinnen auf Partisanenwegen den Ukrainerinnen zu helfen. Es gibt diese Cyberpartisanen. Es gibt Krieg an der Bahn. Die Partisaninnen helfen, dass die Züge, die aus Russland nach Ukraine Waffen bringen, dass sie sich nicht bewegen. Die Belarusinnen sammeln die Informationen darüber, wie sich die russische Armee auf dem Territorium von Belarus stationiert. Und es geht um tausende Berichten. Mhm. Und darüber spricht auch Zelensky eigentlich die letzten zwei Wochen, dass er wirklich der belarussischen Gesellschaft, nicht Lukaschenko, der Co-Aggressor ist in diesem Krieg, aber Zelensky sagt, der belarussischen Gesellschaft ist er dankbar und man soll die belarussische Gesellschaft von Lukaschenko unterscheiden.
Es sind ja viele tausend Belarusinnen und Belarussen ins Ausland geflohen. Kann man denn auch sagen, dass sich die Aktivitäten auch ins Exil verlagert haben?
Ja, in 2021 wurden mehr als 600 NGO geschlossen von Lukaschenko und seinem Regime. Und viele haben außerhalb von Belarus ihre Tätigkeit fortgesetzt und jetzt helfen diese Leute den Ukrainern. Es gibt zum Beispiel Zahlen, ein Center der belarussischen Solidarität in Warschau hat mehr als 3.500 Leute transportiert aus der Ukraine. Und solche Zentren gibt es in Berlin, haben wir einen Raum, wo gekocht wird, Medikamente versammelt werden und so weiter. Und Begegnungsort für Ukrainerinnen in Vilnius, in Tbilisi. Und sehr viele Aktivitäten von Belarusinnen, die im 2021 Belarus gewidmet wurden, widmen Leute jetzt der Hilfe der Ukraine.
Sie leben zurzeit in Berlin. Ist es denn gefährlich für Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen aus Belarus, an einer solchen Veranstaltung in einem deutschen Theater wie heute Abend teilzunehmen? Reicht der lange Arm des belarussischen Geheimdienstes vielleicht bis nach Deutschland?
Ich fühle mich sicher, obwohl mein Buch, das über die belarussische Revolution, das im Juni 2021 in Surkamp erschienen ist, in Belarus bemerkt wurde. Es gab über das Buch der böse Artikel, aber ich bin nicht so gefährlich. Ich bin Intellektuelle, in Belarus wäre ich im Gefängnis. Mhm. Aber außerhalb von Belarus, wir sind zu viele, wir sind vernetzt, wir haben Unterstützung von unseren Kolleginnen in Deutschland und Polen und wir versuchen zu verstehen, wie gefährlich es ist und darauf zu reagieren.
Die Revolution hat ein weibliches Gesicht, der Fall Belarus, das ist der Titel des Buches, den Sie erwähnt haben, Frau Sparaga, der Titel des Buches, das im Surkamp Verlag erschienen ist. Thema im Hebbel am Ufer in Berlin bei dieser Veranstaltung am Abend war auch ein utopischer Horizont. Wie sieht denn Ihr utopischer Horizont aus, Frau Sparaga? Können Sie den vielleicht kurz skizzieren?
Ja, wir haben während der Revolution schon begonnen, Demokratie zu praktizieren, weil es gab diese Kooperierung, Verantwortung, kollektive Verantwortung. Und ich hoffe sehr darauf, dass das unser Horizont bleibt. Und wir brauchen wirklich ein langes Atem. Jetzt ist dieser Krieg, jetzt ist Putin noch unser Ziel sozusagen. Wir sollen auch gegen Putin jetzt kämpfen. Aber ich hoffe sehr darauf, dass diese Energie kooperativ, horizontal, kreativ, mit verschiedenen Gesichtern, Frauen, Männer, älteren Leute, zusammen demokratisch aktiv zu sein und verantwortlich zu sein, das ist mein Vorbild.
Die belarussische Philosophin und Feministin Olga Sparaga zur Veranstaltung Fortschreitende Revolution zwischen Praxis und utopischen Horizonten am Abend in Heppel Theater in Berlin im Hau. Diese Reihe mit belarussischen Themen wird fortgesetzt, auch in Zusammenarbeit mit dem Festspielhaus Hellerau bei Dresden, dem Europäischen Zentrum der Künste. Frau Sparaga, Dankeschön.
Ja, danke auch.
Kurz vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat Wladimir Putin in einer Art Geschichtsvortrag der Ukraine eine eigene Staatlichkeit abgesprochen. Eine Geschichtsklitterung durch Auslassungen und falsche Schlussfolgerungen. Der Osteuropa-Historiker Karl Schlögl hat noch am Abend dieser Putin-Rede hier in Fazit erbost diese Art der Darstellung der ukrainischen Geschichte kritisiert. Schlögls Kollege Martin Schulze-Wessel hat darauf hingewiesen, dass oft die Geschichte der Ukraine zu eindimensional betrachtet wird. Er sagte ebenfalls hier im Deutschlandfunk Kultur:
Wir nehmen die Ukraine immer noch viel zu stark über die russische Geschichte wahr. Also die Geschichte der Ukraine wird eingeordnet in die Geschichte des Russischen Reiches und dann der Sowjetunion. Und diese beiden Reichsbildungen werden eben aus deutscher Perspektive sehr stark und sehr ausschließlich mit dem Russentum verbunden.
Sagt der Historiker Martin Schulze-Wessel. Was folgt daraus? Wir brauchen einen neuen, differenzierteren Blick auf die Geschichte der Ukraine. Diesen Gedanken nun hat Franziska Davis, Osteuropa-Historikerin an der Uni München, aufgegriffen und in die Tat umgesetzt mit einer Online-Vortragsreihe. Auf Twitter angekündigt, war schnell das Limit von 500 Teilnehmenden erreicht. Heute nun der erste Vortrag. Und Frau Davis ist zugeschaltet aus Warschau. Frau Davis, guten Abend.
Guten Abend.
Es gibt wenig oder zu undifferenziertes Wissen über die ukrainische Geschichte, wie wir das eben von Martin Schulze-Wessel gehört haben. Haben Sie eine Erklärung dafür?
Das hängt zusammen mit dem, was auch Martin Schulze-Wessel gesagt hat, dass es eine starke Tendenz gibt, die ukrainische Geschichte zu russifizieren. Also das multiethnische, multireligiöse Reich des 19. Jahrhunderts, zu dem Teile der Ukraine gehörten, vor allem als russisches Reich wahrzunehmen. Das setzt sich dann fort in der Sowjetunion, kann man auch in unserer Erinnerungskultur nachvollziehen. Es ist oft von einem Russlandfeldzug die Rede, dass Belarus und die Ukraine beide Teil der Sowjetunion waren und eben nicht Russland, sondern Teil der Sowjetunion. Und dass sich auf den Territorien dieser Staaten der Vernichtungskrieg in ganz erheblichem Maße vollzogen hat, ist viel weniger präsent. Genauso wenig präsent ist, dass große Teile der Ukraine eben auch sehr stark eingebunden sind in die mitteleuropäische Geschichte, zur polnischen Geschichte, zur Geschichte der österreichischen Habsburger Monarchie.
Zum Auftakt der Reihe ging es in Ihrem Vortrag, Frau Davis, um die Ukraine im 19. Jahrhundert und die Ursprünge der ukrainischen Nationalbewegung. Wie ist denn diese Bewegung entstanden? Vielleicht können Sie das mit einigen Sätzen skizzieren.
Ein wichtiges Zentrum dieser Nationalbewegung oder der frühen Nationalbewegung, der Ursprung dieser Nationalbewegung war tatsächlich im Russischen Reich die Stadt Charkiw, also heute etwa 30 Kilometer von der ukrainisch-russischen Grenze gelegen. Das finde ich auch deswegen wichtig zu sagen, weil wir dieses Klischee haben von dem ewig pro-russischen Osten, russischen Osten und dem nationalistischen Westen der Ukraine. Wenn man es historisch betrachtet, kann man sehen, die ersten Gelehrten, die ersten Adligen, die begonnen haben, sich für eine eigenständige Geschichte der Ukraine, für ihre Kultur, für ihre eigenständige Entwicklung jenseits von Russland zu interessieren, das waren diejenigen, die an der Universität Charkiw waren. Wenig später wurde dann Kiew zu dem wichtigeren Zentrum in den 30er Jahren. Aber hier spielt eben auch gerade in der frühen Zeit die Universität Charkiw eine wichtige Rolle.
Eine Stunde lang von 19 bis 20 Uhr haben Sie Ihren Vortrag gehalten. Haben Sie da einen wissenschaftlichen Vortrag gehalten oder war das so ein bisschen auch so ein Volkshochschulkurs?
Ziel des Vortrags war es gerade eben ein Publikum zu erreichen, das nicht in den Universitäten sitzt. Und ich habe versucht, ich hoffe, dass es mir gelungen, die Geschichte so zu erzählen, so aufzubereiten, dass man es aufnehmen kann nach einem Arbeitstag und ohne Vorkenntnisse im Bereich der Geschichtswissenschaften. Ich hoffe, das ist mir gelungen. Natürlich, wenn man gewohnt ist, an Universitäten zu unterrichten, ist man immer auch latent unzufrieden, wenn man sowas macht, weil man verkürzen muss, wenn man vereinfachen muss. Aber ich denke, wichtiger ist jetzt einfach, dass möglichst viele Leute einfach Grundzüge der ukrainischen Geschichte kennenlernen.
Gibt es denn Kolleginnen und Kollegen, die über diese Art Vortrag vielleicht ein bisschen die Nase rümpfen und das Unterniveau finden und vielleicht Ihnen auch unausgesprochen vorwerfen, falsche Prioritäten als Wissenschaftlerin zu setzen? Welche Reaktionen gab es denn, haben Sie erlebt?
Also bisher eigentlich nur positive, nur unterstützende. Ich habe auch inzwischen einige Kolleginnen und Kollegen gewinnen können, die einzelne Vorträge übernehmen, sodass es auch ein bisschen Abwechslung gibt im Vortragsprogramm. Und wenn es das gibt, dass andere Historiker, Historikerinnen denken, ich weiß nicht, die Wissenschaft verraten, dann haben sie es mich zumindest nicht spüren lassen. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das weit verbreitet ist.
Diese Art Wissenschaft zu kommunizieren ist erst durch die Digitalisierung möglich geworden. Sie sind auch auf Twitter aktiv. Wie nehmen Sie denn diese neuen Möglichkeiten wahr?
Ich habe schon den Eindruck, nun habe ich natürlich nicht bei jedem Teilnehmer, Teilnehmerin nachgefragt, haben Sie studiert, sind Sie an der Universität, sondern ich habe einfach alle, die Interesse hatten, im Rahmen der technischen Möglichkeiten aufgenommen. Aber so, manche haben geschrieben, was sie motiviert, und da hatte ich den Eindruck, das waren ganz unterschiedliche Motivationen und auch ganz unterschiedliche Gruppen. Manche hatten Menschen aus der Ukraine bei sich zu Hause aufgenommen, andere arbeiten in ganz anderen Berufen, haben aber festgestellt, dass sie viel zu wenig wissen. Viele wollten die Ursprünge dieses Kriegs verstehen. Und da bietet Twitter dann schon einfach die Möglichkeit, zumindest ist das mein Eindruck, dass man einfach auch Menschen erreicht, die vielleicht nicht irgendwie schauen auf einer Universitäts-Homepage, welcher Vortrag heute Abend angekündigt ist.
Fragen waren nur über Chat möglich. Hat das funktioniert?
Da ist noch Optimierungsbedarf. Also ich habe teilweise vergessen, die Fragen vorzulesen. Das war dann für die Zuhörer und Zuhörerinnen etwas frustrierend. Aber sie haben mir das rückgemeldet und ich denke, das werde ich optimieren. Und ich habe auch einen Co-Host, und der wird mir in Zukunft ein bisschen helfen, die Fragen zu sortieren und auszuwählen.
Sagen Sie noch was, Frau Davis, über die Verbreitung Ihres Vortrags, Podcast und Co. Gibt es da Zusammenarbeiten, Kooperationen?
Ja, ich habe mit Elias Hart von der Universität Saarland vereinbart, dass die einzelnen Vorträge auf der Webseite historia-universalis.fm zu hören sein werden und auf der Podcast-Seite der Universität Saarland. Und darüber hinaus, das wird er organisieren, werden sie dann auch über die üblichen Podcast-Dienste, also Apple und Spotify, verfügbar sein. Und es ist auch möglich, dass einzelne Vorträge von Deutschlandfunk Nova gesendet werden.
In der Hörsaalsendung, genau. Podcast-Reihe. Ja, genau. Noch eine letzte kurze Frage. Haben Sie denn Ihren Vortrag pünktlich, also sine tempore, begonnen oder mit dem akademischen Viertel drauf? CT, cum tempore?
Nein, ST. Also nicht akademisch.
Pünktlich begonnen und so wird es
19 Uhr.
Und so wird es dann auch weitergehen. Der erste Online-Vortrag in einer ganzen Reihe von der Osteuropa-Historikerin Franziska Davis von der Uni München. Fortsetzung folgt also im Wochentakt. Frau Davis, Dankeschön.
Danke Ihnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Luise Amtsberg, hat vor einem Boykott russischer Kultur in Deutschland gewarnt. Die Grünen-Politikerin sagte der Neuen Osnabrücker Zeitung, es wäre die falsche Konsequenz aus Putins Krieg, nicht mehr in russische Restaurants zu gehen oder russische Kunst und Kultur zu boykottieren. Ähnlich hatte sich der Bremer Historiker Wolfgang Eichwede geäußert. Er sagte im Deutschlandfunk Kultur, die Brücken zum russischen Kulturleben dürften nicht abgebrochen werden. Die Stadt Wuppertal hat einen europaweiten Architekturwettbewerb für das Pina-Bausch-Zentrum gestartet. Die neue Kultureinrichtung solle internationale Strahlkraft besitzen und ein lebendiger, kreativer Ort für Kunst und Begegnung sein, erklärte die Kommune Wuppertal. Mit Bausch werde weltweit zum ersten Mal eine Choreografin mit dem Bau eines großen, ihr gewidmeten Zentrums geehrt. Die Tänzerin und Choreografin Pina Bausch gilt als Pionierin des modernen Tanztheaters und als eine der einflussreichsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Das neue Zentrum soll neben dem Tanztheater Wuppertal auch die Pina Bausch Foundation, ein internationales Zentrum für spartenübergreifende Bühnenproduktionen, und das Projektlabor Forum Wupperbogen beherbergen. Der US-amerikanische DJ und Radiomoderator Kay Slay ist tot. Wie seine Familie mitteilte, starb er am vergangenen Sonntag im Alter von 55 Jahren nach einer Covid-19-Erkrankung. Kay Slay war auch unter dem Pseudonym The Drama King bekannt. Als Graffiti-Künstler nannte er sich Death. In den USA galt der Künstler als eine der wichtigsten Hip-Hop-Größen. In Deutschland wurde Kay Slay unter anderem durch seinen Auftritt als Host auf dem Mixtape Air Max Music des Rappers Flair bekannt. Auch der britische Komponist Harrison Birdwhistle lebt nicht mehr. Wie sein Herausgeber mitteilte, starb er im Alter von 87 Jahren. Birdwhistle galt als einer der größten zeitgenössischen Komponisten Großbritanniens und als Schöpfer einer avancierten Musik, die keiner Schule angehörte. Seine Musik enthält wenig konventionelle Harmonie und viel komplexe Rhythmik. Sie wurde oft als schroff oder aggressiv beschrieben. In den vergangenen Jahrzehnten sei Birdwhistle eine prägende Gestalt im britischen und europäischen Musikleben gewesen, sagt Rainer Pöllmann, Musikkritiker von Deutschlandfunk Kultur.
Er war eine maßgebliche Figur und er hat die englische zeitgenössische Musik, wenn man so will, auf Touren gebracht. Er hat ihnen die Wohlanständigkeit, die Wohlerzogenheit, auch dieses Abgemessene, was der britischen Musik sehr eigen ist, über Jahrhunderte eigentlich zu eigen ist, das hat er ihr zumindest für ein paar Jahrzehnte ziemlich ausgetrieben.
Und noch einen weiteren Toten gibt es zu melden aus der Musikszene, der Pianist Radu Lupu. Selbstverständlich hat er in seinen jungen Jahren mächtig und virtuos Klang gedonnert. Doch nach und nach wurde aus dem Tastenlöwe ein Löwe mit Samtpfoten, ein sensibler Klangorganisator mit einem ungewöhnlich kleinen Repertoire. Selbstbewusst hat er dieser Star der Pianistenszene mal gesagt, er werde nur noch Stücke spielen, Zitat, die zu mir passen oder genauer, die mich mögen. Er war schon eine eigenwillige Künstlerpersönlichkeit. Jetzt ist Radu Lupu im Alter von 76 Jahren gestorben. Uwe Friedrich erinnert an diesen außergewöhnlichen Musiker.
Leicht entrückt wirkte Radu Lupu, wenn er Soloabende spielte, in sich gekehrt, fast regungslos am Konzertflügel, wie ein Gruß aus alter Zeit, als Musiker noch keine Entertainer sein mussten. Keine exaltierten Gesten, kein ausdrucksstarkes Grimassieren lenkte von seiner Anschlagskultur ab, wenn er sein extrem enges Repertoire spielte. Mozart, Beethoven, Schubert, Schumann und Brahms, mit dem er immer wieder in der äußeren Erscheinung verglichen wurde. Das ist kein Wunder, mit den stets etwas verwuschelt wirkenden Haaren, mit dem buschigen Vollbart, die seine Markenzeichen ebenso waren wie ein Stuhl mit Lehne, auf dem er am Klavier Platz nahm. Bequem hatte er es sich darauf aber nicht gemacht. Eine konsequent nach innen gekehrte Konzentration zeichnete sein Spiel aus, ein Interesse an Klangfarben eher als an harmonischen Entwicklungen, am Gehalt der Musik eher als an der akkuraten Exekution der aufgeschriebenen Notenwerte. Das konnte paradoxerweise zum Eindruck einer gewissen Nachlässigkeit führen. Die Fehlerquote lag mitunter verblüffend hoch. Und doch waren auch diese Abende immer von der Suche nach dem Kern der Komposition geprägt, nach dem radikal romantischen Ausdruck. Im ostrumänischen Galaz wurde Radu Lupu am 30. November 1945 geboren. Mit 6 Jahren begann er Klavier zu spielen. Zunächst wollte er Komponist werden und bestritt sein erstes Konzert im Alter von 12 Jahren mit eigenen Werken. 2 Jahre später kam er an das Bukarester Konservatorium, wo er bei der Lehrerin von Dinu Lipati studierte. Die entscheidende künstlerische Prägung erfuhr er jedoch in Moskau, bei den legendären Klavierpädagogen Heinrich und Stanislav Neuhaus. In den späten 60er Jahren gewann er einige wichtige Wettbewerbe und etablierte sich schnell als Tastenkünstler mit besonderen Klangqualitäten. Die Tastenlöwen-Literatur des 19. Jahrhunderts hat ihn nie interessiert, aber auch Klangpoeten wie Chopin und Grieg ließ er links liegen. Was ihn dazu bewogen hat, seine große Kunst nicht auch anderen Komponisten zugutekommen zu lassen, wissen wir nicht, denn er gab so gut wie keine Interviews, sprach ausschließlich durch seine Musik. Mit den Dirigenten Zubin Mehta und Herbert von Karajan trat Radulupu auf. Mit den Pianisten Murray Peraya und Daniel Barenboim spielte er vierhändig. Die Sopranistin Barbara Hendricks begleitete er bei ihrer Aufnahme von Schubert-Liedern. Etwa ein halbes Jahrhundert musizierte Radulupu auf den wichtigsten Konzertpodien der Welt. Die großen Klavierkonzerte, Kammermusik und Soloprogramme. Immer wirkte es, als wäre er beinahe verwundert, dass da überhaupt jemand ist, der ihm zuhört, als spiele er vor allem für sich und vielleicht noch für den Komponisten.
Uwe Friedrich zum Tod des Pianisten Radulupu. In den späten 1990ern und frühen 2000ern gab Abercrombie & Fitch mit attraktiven Models, pulsierenden Bässen und einem eindringlichen Duft in den Einkaufszentren der Welt den Ton an. Doch als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der großen US-Kleiderkette ihrem Arbeitgeber Diskriminierung vorwarfen, da ging es nach dem steilen Aufstieg auch wieder steil bergab. Abercrombie & Fitch beschäftigte bevorzugt weiße junge Angestellte und begründete das allen Ernstes mit dem Argument, man wolle eben, dass nur schöne Menschen in den Filialen arbeiten. Netflix hat über den Aufstieg und Fall der Firma einen Dokumentarfilm gedreht. Wir hören einen kurzen Ausschnitt.
Ich erinnere mich an den Druck, dazuzugehören. Ich wünschte mir dieses Abercrombie-Ding.
Damals war es sehr cool, irgendwie so auszusehen wie alle anderen.
Da war ein Typ mit blonden Haaren und blauen Augen, der aussah wie aus Granit gemeißelt. Und er trug Abercrombie & Fitch.
Abercrombie & Fitch, Aufstieg und Fall. Ab heute ist dieser Dokumentarfilm auf Netflix zu sehen. Jenny Zilker, das ist eine ganz besondere Art Firmengeschichte, wenn man so will. Was erzählt denn dieser Dokumentarfilm?
Ja, es wird zunächst der Aufstieg dieser Marke erzählt. Abercrombie & Fitch, kurz A&F, gibt es ja schon seit 1892, aber war damals ein Anglerbedarfsgeschäft für den gehobenen Gentleman. Dann ging die Marke fast pleite und wurde von einem Geschäftsmann aufgekauft, dessen Spezialität dieses Schlucken und Neujustieren von angeschlagenen Marken ist. Und dieses neue Image, das haben wir ja gerade gehört, war dann eben preppy, also junge, weiße, reiche, sportliche, schlanke und so weiter, perfekte Menschen. Und die Idee dieses neuen Geschäftsführers Mike Jeffries, der mittlerweile zurückgetreten ist, das war eben einerseits die Etablierung dieses Images und andererseits seine aggressive Sex-Sales-Vermarktung durch männliche, halbnackte Körper, also Waschbrettbäuche galore, auf Postern, Tüten, in Kampagnen und in den Filialen so große Bruce Weber-Fotos von raufenden Models in Jeanshöschen. Ich hatte das Ganze auch schon fast vergessen, weil mein Modestil so ungefähr das Gegenteil davon ist. Ich besitze ja nicht meine Basic Jeans. Aber damals in den 90ern und 2000ern, da standen tatsächlich halbnackte männliche Models am Eingang von den A&F-Filialen. Und das ist dann noch ein weiterer Teil der Idee von diesem CEO. Bei A&F selbst wurden größtenteils eben weiße, normativ als schön geltende Menschen eingestellt. Man ging auch ganz offen nach außen damit um, nach dem Motto, wir wollen nur die Cool Kids. Es gab sogar interne Handbücher, in denen das beschrieben wurde. Und wir hören mal einen Ausschnitt gerne.
Unsere Mitarbeiter in den Geschäften sind eine Inspiration für die Kunden. Eine ordentlich gekämmte, attraktive, natürliche, klassische Frisur ist akzeptabel. Dreadlocks sind für Männer und Frauen inakzeptabel. Goldketten sind für Männer nicht zulässig. Frauen dürfen eine dünne, kurze, zarte Silberkette tragen. Markenvertreter müssen stets angemessene Unterwäsche tragen.
Ja, und dass das diskriminierend auf mehreren Ebenen ist, nämlich sowohl schwer rassistisch als eben auch lookistisch und natürlich auch Ageism, also die Ausgrenzung von älteren Menschen bedient, das wurde für die KonsumentInnen und Angestellte immer deutlicher, vor allem auch durch ein A&F-T-Shirt mit wirklich schwersten antiasiatischen Stereotypen als Aufdruck. Und wie man sich so langsam organisierte und dagegen anging, also Proteste, Verfahren, Diversity-Manager einstellte und von den Reaktionen darauf, davon erzählt dieser Film.
Wir haben in vielen Sendungen darüber gesprochen, wie komplex das Thema Diskriminierung ist, wie unterschiedlich Macht und Machtstrukturen funktionieren. Kann denn der Film diese Komplexität gerecht werden?
Ja, es ist sehr komplex, weil die vielen verschiedenen Arten der Diskriminierung teilweise ja ganz subtil bedient werden und dahinter ja auch so viele gesellschaftliche Aspekte stecken. Wenn A&F einfach nur gesagt hätte, Whites only, dann hätte man das ganz klar als Rassismus definieren können. Aber zum Beispiel hat A&F ja People of Color eingestellt und die dann aber einfach ins Lager geschickt oder denen die Abendschichten gegeben. Das waren alles junge Studierende, die haben das dann einfach akzeptiert. Das Argument war auch nie, du bist schwarz, sondern du bist nicht schön genug, also wirklich perfide. Auch dieser gesamte homoerotische Unterton, den diese von Bruce Weber geschossenen Bilder von halbnackten, miteinander ringenden jungen Männern in Boxershorts ja geradezu herausschreien, also das ist quasi eine Tom of Finland-Ästhetik, nur eben mit Unterhose. Dazu sagt einer der Gesprächspartner ganz hellsichtig, die haben es geschafft, bei A&F diesen Unterton nicht bei der vermutlich überwiegend homophoben Zielgruppe ankommen zu lassen und ihn trotzdem genutzt. Und Bruce Weber ist übrigens mittlerweile von männlichen Models ja wegen MeToo auch angeklagt worden. Und was auch sehr komplex ist und man nicht vergessen darf, sind die Unterschiede in der Gesellschaft zwischen den USA und hier. Ich kann ja nicht für alle sprechen, aber ich bin ziemlich sicher, dass erstens das Verhältnis von jungen Leuten zu Markenkleidung hier dann doch noch ein bisschen was anderes ist und zweitens auch das Thema Fraternities, also Bruderschaften an der Unis, einfach mal nicht so wichtig ist. Das muss man alles im Hinterkopf haben und dann stellt der Film schon viele interessante Verbindungen her.
Die Regisseurin Alison Clayman hat diesen Dokumentarfilm gedreht. Wie hat sie das gemacht? Wie ist der aufgebaut?
Ja, formal ist das eine, man kann mittlerweile ja sagen, klassische Netflix-Dokumentation mit viel Musik, haben wir auch gerade gehört. Ansonsten Talking Heads, also Ex-Angestellte, AktivistInnen, Rechtsanwälte, BloggerInnen, D&I, also Diversity and Inclusion Manager und animierte Illustrationen, Cutout-Technik nennt man das. Also ist also sehr flott, abwechslungsreich, hat ein bisschen was von einem Comic-Strip. Es gibt auch Daten und Zahlen, aber die gehen so ein bisschen unter. Und es gibt auch immer wieder diese gern genommene Technik, die Worte, die jemand sagt, direkt mit einem Bild zu verbinden oder zu illustrieren. Das wird in US-Dokus viel mehr angewendet als hier, wo man immer davon ausgeht, dass ein Wort für sich stehen muss. Also der Unterhaltungswert ist sehr wichtig. Eine kurze Randbemerkung, in den deutschen Untertiteln ist immer von Farbigen die Rede, wenn es um People of Color geht. Also da ist vielleicht intern beim deutschen Netflix auch mal eine Sensibilisierungsschulung in Sachen Sprachen vonnöten.
Jetzt Ihre Bewertung, Frau Zielka, bestimmt ohne Wenn und Aber. Ist das eine lohnenswerte Dokumentation?
Ich habe anfangs gedacht, okay, ich kannte die Vorwürfe und die Geschichte so ein bisschen schon. Das passiert ja alles ungefähr vor 6 Jahren. Das habe ich schon mitbekommen. Aber der Film geht ziemlich weit in seinen Vorwürfen gegenüber Mike Jeffries und Bruce Weber zum Beispiel, die sich beide für den Film nicht äußern wollten. Also schon sehr deutlich, das finde ich sehr gut. Und was der Film, und das finde ich eigentlich am besten, ganz gut nebenbei miterzählt, ist die Relevanz, die solche Marken für Jugendliche in den USA haben. Also wie das noch viel mehr als hier eine Rolle spielt beim Thema Ausgrenzung. Also dieses Verknüpfen von Wirtschaftlichkeit und Kapitalismus mit privaten und gesellschaftlichen Aspekten. Inwiefern ist der Geschäftsführer selber vielleicht ein nicht rausgekommener homosexueller Mann und so? Was bedeutet das für eine Gesellschaft, wenn sich nur durch solche Menschen repräsentieren lässt, obwohl sie anders aussieht? Das finde ich schon alles sehr gut. Da ist sehr, sehr viel drin. Ich fand den Film wirklich als Denkanstoß ganz gelungen.
Klare Empfehlung also von Jenny Zilka. Abercrombie & Fitch, Aufstieg und Fall. Ab heute ist dieser Dokumentarfilm der Regisseurin Alison Clayman auf Netflix zu sehen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Die Tageszeitung Die Welt titelt: Hurra, wir werden arm. Eine Parole, die natürlich sarkastisch gemeint ist. Dirk Schümer denkt über die deutsche Wohlstandsgeschichte und die neuerdings mit Blick auf Klima und Krieg erhobene Forderung nach Einschränkung und Verzicht nach, um dann doch wieder das alte Spottlied auf die besser gestellte Weltverbesserer-Elite anzustimmen. Vor dem gedämmten Haus parkt für die Fahrt zur Waldorfschule eine batteriebetriebene Limousine. Die regelmäßigen, bald sehr teuren Flüge werden mit einem nicht minder teuren Ablass von Baumpflanzungen abgegolten. Statt Wurst und Grillfleisch gibt es Salat aus dem eigenen Garten, für dessen Pflege sich bei steigender Armut und steigender Einwanderung bald auch wieder günstiges Personal findet. Robert Habeck, der dänisch geprägte Weltbürger mit ästhetisch unterfüttertem Abscheu vor deutschem Nationalismus, hat ja so recht. Die Protzjahre sind endlich vorbei. Wir werden ärmer, wenn auch vielleicht nicht er, wenn auch vielleicht nicht alle. Die anderen können schon mal üben, ihre Wohlstandsbäuche einzuziehen. In einem Punkt liegt der Weltautor Schümer gewiss nicht falsch. Unter den Armen ist die Freude über sinkenden Wohlstand und Verzicht am wenigsten ausgeprägt. Dem übermäßigen Essen krankhaft zugetan, das war viele Jahre lang Monchi, der Frontmann der Punkrock-Band Feine Sahne Fischfilet. Ergebnis in Kilogramm 182. Ein Drittel davon ist wieder weg. Monchi hat das Buch Niemals satt veröffentlicht und äußert sich im Interview mit der Tageszeitung über die Body-Positivity-Bewegung. Was mich tierisch nervt, ist, wenn Menschen, vor allem Schlanke, zu mir kommen und sagen, warum nimmst du ab? Du hast doch immer gesagt, dass du dich magst. Doch darum geht es bei mir nicht. Es geht darum, dass ich mir wieder den Arsch abwischen möchte und Klobrillen nicht zerbrechen, wenn ich mich draufsetze. Es geht darum, dass ich nicht in ein oder zwei Jahren einen Herzinfarkt bekomme. Wenn jemand Selbstbewusstsein aus Body Positivity ziehen kann, freut mich das. Aber wenn jemand sagt, ich soll fett bleiben und meinen Körper einfach lieben, wie er ist, dann hört es für mich auf. Monchi in der Taz. Bleiben wir bei den coolen Interviews. Die Süddeutsche Zeitung unterhält sich mit Elke Kuhlen, der Direktorin des Kölner Festivals CO Pop. Erstmals in der Geschichte vergleichbarer Festivals stehen dort mehr Bands mit Frauen als Mitgliedern als reine Männergruppen auf der Bühne, betont die SZ und möchte wissen, bis in welche Verzweigung kann ein Festival die Welt denn abbilden? Religion, Queerness, Transidentitäten? Antwort Kuhlen? Wichtige Frage und wahnsinnig schwer zu beantworten, vor allem pauschal. Die Kriterien sind ja zum Teil sehr schwer zu erfassen. Ein möglicher Migrationshintergrund ließe sich schon noch abbilden. Transidentitäten vielleicht auch. Aber die Vorstellung, dass ich recherchieren muss, welcher Musiker mit wem schläft, bevor ich sie buche, fällt mir sehr schwer. Sehr schwer erträglich ist es, dass Wladimir Putin die Soldaten, die sich in Butscha massenhaft an Zivilisten vergangen haben, nun auch noch ehrt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter dem Titel »Mördergarde« berichtet. Die 64. motorisierte Infanteriebrigade der russischen Armee, die für die Gräueltaten in Butscha verantwortlich gemacht wird, darf sich nun Garde nennen. Ihre Mitglieder hätten Heldentum und Tapferkeit, Entschlossenheit und Mut gezeigt. Das geschickte und entschlossene Vorgehen des ganzen Personals dieser Brigade während der militärischen Spezialoperation in der Ukraine sei Vorbild für die Ausführung der militärischen Pflichten, für Mut, Entschlossenheit und große Professionalität, sagte Putin. Wann und wo Putin das gesagt hat, erklärt Michael Hahnfeld nicht. Glaubwürdig sind die Zitate leider trotzdem. Am Ende Abschied. Als Blutbürger bezeichnet die SZ den körperflüssigkeitsaffinen Aktionskünstler Hermann Nitsch, der nun gestorben ist. Die Grenzen des guten Geschmacks und der staatlichen Geduld hat er weit überschritten. Zum Glück, findet Till Bricklip. Der FAZ erhebt Nitsch posthum sogar zum Dionysos der Malerei. Und das klingt so zutreffend und fleischlich-festlich erhaben, dass es für heute bereits unser letztes Wort gewesen sein soll.
Das war es, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke am Mikrofon. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.